Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
An diesem Freitag mit Silke Hane. Guten Tag. Die EU genehmigt Zuschüsse für deutsche Unternehmen in Not für jeweils über 4 Millionen Euro. Hilfe vor allem für Betriebe mit höheren Umsätzen, die seit November geschlossen haben. Eins unserer Themen. Außerdem gehen wir der Frage nach, was die mächtigen Tech-Unternehmen im Silicon Valley von der neuen US-Regierung zu erwarten haben. Beginnen wollen wir aber mit einem deutschen Unternehmen, das versucht, zu einem Tech-Konzern zu werden gewissermaßen. Siemens hat gestern Abend überraschend gute, vorläufige Quartalszahlen vorgelegt. Claudia Werle an der Frankfurter Börse. Warum hat Siemens zuletzt so gute Geschäfte gemacht?
Gut, dafür gibt es mehrere Gründe. Die Auftragsbücher sind voll. Es gibt eine starke Nachfrage aus China. Dort seien die Geschäfte signifikant gewachsen. Der radikale Konzernumbau zeigt ebenfalls Früchte. Und es gibt bei Siemens einzelne Bereiche, die von der Corona-Pandemie sogar profitieren können. Siemens Healthineers beispielsweise ist in das Geschäft mit Corona-Tests eingestiegen, will diesen Bereich auch weiter ausbauen. Siemens-Aktien heute zwischenzeitlich auf Rekordhoch.
Wie sieht es sonst aus im DAX?
Ja, auf der einen Seite belasten die Corona-Sorgen, auf der anderen Seite überraschen Unternehmen mit guten Nachrichten. Siemens habe ich ja eben angesprochen. Der VW-Konzern rechnet für das laufende Jahr mit einem operativen Gewinn von rund 10 Milliarden Euro, obwohl infolge der Corona-Pandemie deutlich weniger Autos verkauft worden sind als ein Jahr zuvor. VW-Aktien 3,7% im Plus. Der DAX insgesamt, der gibt heute eher nach, steht jetzt fast 1% tiefer bei 13.791 Punkten.
Die Digitalwährung Bitcoin ist in dieser Woche eingebrochen, nachdem sie zuletzt immer teurer geworden war. Darauf schauen wir heute in unserem Börsengespräch. Warum wird der Bitcoin jetzt wieder verkauft, Frau Werle?
Ja, darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Stefan Risse vom Vermögensverwalter Akatis gesprochen. Und hier ist seine Antwort.
Die neue Finanzministerin in den USA, die wir ja schon kennen, als ehemalige Notenbankpräsidentin Janet Yellen, hat in einer Rede gesagt, dass man den Bitcoin möglicherweise regulieren muss, weil damit Zahlungen vorgenommen werden für illegale Aktivitäten. Das führt dazu, dass der Bitcoin eben deutlich nachgibt.
Welche Bedeutung hat die Bitcoin-Währung überhaupt? Ist das nur etwas für Spezialisten?
Naja, es wird immer mehr eine Art Aufbewahrungsstelle, wenn Sie so wollen, für Geld. Ähnlich wie Gold. Wir sehen natürlich, dass durch die Corona-Krise unglaublich viel Geld neu erschaffen wird. Denn es werden neue Schulden gemacht und in unserem Geldsystem ist es eben so, wenn neue Schulden entstehen, entsteht auch neues Geld. Mit anderen Worten, das Papiergeld wird immer stärker vermehrt und dadurch suchen die Leute Werte, die nicht unendlich vermehrbar sind. Gold ist eines. Davon kann man zwar noch ein bisschen was schürfen, aber die Mengen sind überschaubar. Und bei Bitcoin ist es ja relativ einfach. Da gibt es am Ende maximal 21 Millionen und dann ist Schluss. Und deswegen fließt eben Geld in diese Kryptowährung, weil man weiß, also die kann nicht unendlich vermehrt werden.
Bitcoin ist das eine. Die Europäische Zentralbank arbeitet schon längst an einem digitalen Euro. Wie müssen wir uns eine solche Währung denn vorstellen?
Ein digitaler Euro ist, wenn Sie so wollen, auf Blockchain-Basis die Möglichkeit, in Euro zu bezahlen. Blockchain bedeutet ja, dass Sie eine Art Register haben und dann gibt es eben einen virtuellen Euro oder einen Krypto-Euro und der wird dann ein Äquivalent sein des Euros, den wir kennen, des gesetzlichen Zahlungsmittels. Und ich glaube auch, das wird, wenn es ihn denn gibt oder wenn es auch einen virtuellen Dollar gibt, die einzige Kryptowährung sein, die wirklich als Zahlungsmittel auch funktioniert. Diese ganzen anderen Coins, wo auch darauf spekuliert wird, dass das so eine Parallelwährung wird, werden die Notenbanken nicht zulassen.
Ich kann ja heute schon mit Kreditkarte oder mit dem Handy bezahlen. Auch da habe ich keine Euro-Münzen oder Scheine in der Hand. Was macht denn den Unterschied dann zum digitalen Euro?
Der Unterschied zum digitalen Euro ist, dass das auf Blockchain-Basis basiert und Blockchain bedeutet eben, es gibt nicht diese eine Zentrale. Wenn Sie uns unser Geldsystem angucken, dann haben wir in der Mitte die Zentralbank und angeschlossen die Geschäftsbanken. Alles ist gespeichert auf einem Server und bei einer digitalen Währung haben wir eben sehr, sehr viel mehrere, die an das System angeschlossen sind. Und überall auf jedem Computer, wenn Sie so wollen, wird das entsprechend registriert. Das ist eben das, was der Bitcoin auch darstellt. Und mit einem virtuellen Euro können Sie dann eben Zahlungen vornehmen, auch an Leute, die außerhalb von Europa sitzen, die in Afrika sitzen beispielsweise und die eben kein Bankkonto bekommen, aber eben eine Wallet bekommen, auf der Sie Kryptowährungen entsprechend empfangen können.
Warum kümmert sich die Europäische Zentralbank um den digitalen Euro?
Naja, weil sie natürlich sehen, dass es den Bitcoin gibt, dass es Ethereum gibt, das ist, ich sag mal so, die zweitbekannteste Kryptowährung am Markt und dass da ein paralleles Universum entsteht. Und die Zentralbanken wollen wahrscheinlich eben diesen Markt der privaten Währung austrocknen, indem sie sagen, okay, wir schaffen euch eine solche Währung, mit dem ihr solche Transaktionen vornehmen könnt. Nur das soll dann bitte eben eine von uns genehmigte und erlaubte Währung sein und keine Parallelwährung.
Welche Bedeutung hat virtuelles Geld?
Die Bedeutung von virtuellem Geld wird wahrscheinlich steigen. Wenn wir uns die ganze Welt angucken, dann sehen wir eben den Trend zur Digitalisierung und das virtuelle Geld, das ich per Blockchain in die Welt schicke, wird größere Bedeutung in der Zukunft bekommen. Aber das ist auch meine Überzeugung, das werden Coins sein, wie man sagt, so Münzen sein, die am Ende von den Zentralbanken ausgegeben und genehmigt werden und ein Äquivalent zum gesetzlichen Zahlungsmittel darstellen.
Das sagt Stefan Risse vom Vermögensverwalter Arcatis. Also da wird schon deutlich, es kommen im ganzen Finanzbereich noch Veränderungen auf uns zu, von denen wir uns heute noch gar keine direkten Vorstellungen machen können, wie das dann in der Praxis konkret aussehen wird.
Ja, soweit also die Einschätzung zum Bitcoin und anderen Digitalwährungen. Kommen wir auf das Geld zurück, was die Zentralbank bisher ausgibt, der normale Euro. Und schauen Sie bitte auch auf deutsche Staatsanleihen und den Goldpreis.
Die europäische Währung wird ja von ganz unterschiedlichen Faktoren beeinflusst. Die wirtschaftliche Lage in der Eurozone ist entscheidend. Die Impfungen laufen momentan zwar, aber nach wie vor hat ja die Pandemie Wirtschaft und Gesellschaft fest im Griff. Die Aussichten sind trübe, zumindest was einzelne Bereiche, was einzelne Branchen betrifft. Für Gesprächsstoff sorgt hier an der Börse auch die Lage in Italien. Regierungskrise dort. Ministerpräsident Conte denkt über Neuwahlen nach. Italien ist ja immer noch eine wichtige Volkswirtschaft in der Eurozone. Ja, der Euro, der wird jetzt aktuell mit einem Dollar 21,58 gehandelt. Die Umlaufrendite ist gestiegen von minus 0,55 auf minus 0,53%. Und die Feinunze Gold kostet 1.845,53 Dollar.
Dankeschön, Claudia Werle, mit den Infos von der Börse. Große Unternehmen mussten bisher bangen, ob sie im Rahmen der November- und Dezemberhilfen größere Teile ihrer Umsatzausfälle ersetzt bekommen würden. Gegen Wirtschaftshilfen von über 4 Millionen Euro gab es Vorbehalte bei der EU-Kommission, die für fairen Wettbewerb in Europa zuständig ist. Gestern Abend hat die Kommission schließlich Auszahlungen von mehr als 4 Millionen Euro bewilligt. Theo Gers berichtet.
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ließ noch gestern Abend um 9 Uhr eine Pressemitteilung verschicken. Offenkundig war die Erleichterung groß über die Entscheidung der EU-Kommission. Sie gab gestern grünes Licht dafür, dass November- und Dezemberhilfen auch grundsätzlich zulässig sind bei Förderbeträgen von über 4 Millionen Euro pro Monat, also bei Hilfen, die vor allem größeren Firmen zugutekommen. November- und Dezemberhilfen von bis zu 4 Millionen Euro hatte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager schon genehmigt, teilweise mit Auflagen. Oberhalb von 4 Millionen Euro waren Beihilfen dagegen bislang einzeln in Brüssel anzumelden. Dieses aufwendige Verfahren fällt nun weg. Für Altmaier ist es ein wichtiges Signal, dringend notwendig, um die Substanz der deutschen Wirtschaft zu erhalten. Der Wirtschaftsminister steht unter anhaltendem Druck wegen der schleppenden Auszahlung von November- und Dezemberhilfen. Bislang haben die meisten Antragsteller nur Abschlagszahlungen erhalten, insgesamt 3,3 Milliarden Euro. Aber die Summe, die insgesamt an Hilfen fließen soll, bewegt sich im zweistelligen Milliardenbereich. Und für viele Firmen wird es immer enger. Auch deshalb ist jede Erleichterung bei den Genehmigungsverfahren hochwillkommen. Seit Wochen hatte Altmaier in Brüssel deshalb darauf hingearbeitet, das EU-Beihilferecht bei den November- und Dezemberhilfen aufzubohren und Widerstände auszuräumen. Andere EU-Staaten befürchteten Wettbewerbsnachteile, wenn Deutschland mit seiner Finanzkraft seinen von der Pandemie betroffenen Unternehmen mit Hilfen unter die Arme greift, für die sie selbst nicht die Kraft haben. Dieses Argument hat die EU-Wettbewerbskommissarin nun vom Tisch gewischt. Die Corona-Pandemie sei ein außergewöhnliches Ereignis, unvorhersehbar und schwerwiegend, sodass Hilfen gerechtfertigt seien. Sie müssen allerdings, und das ist die Bedingung, die Vestager macht, direkt darauf abzielen, die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abzufedern, also auf staatliche Lockdown-Maßnahmen zurückgehen. Auch müssen die Unternehmen einen Schaden nachweisen, also Verlust gemacht haben, um Hilfen zu erhalten.
Theo Gerst berichtete. Das Land wieder einen, mit diesem Versprechen hat der neue US-Präsident Joe Biden sein Amt angetreten. Dazu gehört unweigerlich die Analyse, was das Land denn überhaupt gespalten hat. In diesem Kontext sind die Internetfirmen des Silicon Valley in den Fokus der amerikanischen Politik geraten. Es gibt überparteiliche Bestrebungen schon länger, sie künftig stärker zu regulieren. Wird die neue Regierung das Vorhaben vorantreiben? Eine Frage, der Katharina Wilhelm nachgegangen ist.
In zumindest einem einzigen Punkt waren sich US-Präsident Joe Biden und nun Ex-Präsident Donald Trump mal einig. Der Paragraph 230 des US-Telekommunikationsgesetzes solle geändert werden. Verknappt gesagt hat dieser Paragraph die sozialen Netzwerke wie Facebook, Twitter oder YouTube bisher davor bewahrt, wegen den Inhalten, die ihre Nutzer dort posten, verklagt zu werden. Gleichzeitig müssen die Konzerne dafür sorgen, dass zum Beispiel keine illegalen oder anstößigen Dinge verbreitet werden, wie zum Beispiel Hassrede, Fake News oder Kinderpornografie. Viele Tech-Experten glauben, dass die Biden-Administration das Thema noch in diesem Jahr auf die Tagesordnung heben wird. Sarah Fisher, Medienjournalistin, sagte im TV-Sender CNBC, sie sind unter größerem Druck, das Thema nach dem Sturm auf das Kapitol anzusprechen. Das Problem ist allerdings, dass auch wenn es eine Mehrheit bei den Republikanern und Demokraten geben wird, den Paragraph zu verändern, es keine gemeinsame Idee gibt, wie man diesen Paragraphen verändern soll. Klar ist nur, ihn ganz zu streichen, das ist keine Option. Nichts, wofür unser Land derzeit bereit ist. Daryl West vom Think Tank Brookings Institution glaubt, dass auf jeden Fall mehr Regulierungen kommen werden mit der Biden-Regierung. Die Ära der sorglosen Innovation ist vorbei. Es wird mehr öffentliche Regulierung des Technologiesektors geben. Dabei wird es wohl auch um die Fragen des Kartellrechts gehen. Denn das ist neben Paragraph 230 die andere große Baustelle für Joe Biden. Die Macht der Tech-Konzerne, angefangen von Facebook bis zu Google, Apple und Amazon. Gegen diese Internetriesen laufen diverse Klagen. Einige davon eingereicht direkt von der Trump-Regierung, andere von US-Bundesstaaten. Tech-Reporterin Shannon Bond sagte gegenüber dem Radiosender NPR, dass es deswegen auch eigentlich egal sei, welche Agenda Biden verfolge. Denn die Bundesstaaten hätten ihre eigene. Es gibt drei große Klagen gegen Google. Die Generalstaatsanwälte haben die Technologieunternehmen dabei sehr aktiv unter die Lupe genommen. Viele Experten sagen, das ist ein Hinweis darauf, dass der Druck anhalten wird und diese Klagen mit ziemlicher Sicherheit weitergehen werden. Ebenso hat die Wettbewerbsbehörde FTC und eine Gruppe von Generalstaatsanwälten Facebook verklagt. Das ist etwas, was auch nach dem Regierungswechsel weitergehen wird.
Die Tech-Journalistin Shannon Bond im Bericht von Katharina Wilhelm aus Kalifornien. Die Kritik an Tech-Unternehmen wächst, auch in den USA. Selbst wenn Mark Zuckerberg zum Beispiel nicht müde wird, sein Streben nach einer besseren Welt zu betonen. Diesen Anspruch formulieren viele Tech- und Start-up-Unternehmer für sich. Auch das Start-up, das wir Ihnen heute in unserem Firmenporträt vorstellen. Boreal Light heißt es und ist angetreten, sauberes Wasser nach Afrika zu bringen. Dieter Wulff stellt die Firma vor.
Nichts ist wichtiger als Wasser, sauberes Wasser. Das Start-up-Unternehmen Boreal Light in einem unscheinbaren Gewerbepark am Stadtrand von Berlin in Marienfelde hat sich darauf spezialisiert. Nur ein kleines Schild inmitten vieler anderer Hallen weist auf die Firma hin. Unterschiedlichste Anlagen stehen im Halleninneren, überall wird geschraubt. Mittendrin ein Container, der als Büroraum dient. Ali Al-Hakim, einer der beiden Gründer und Geschäftsführer, ist dort anzutreffen. Als er und sein heutiger Partner 2014 ihre Firma gründeten, brauchten sie natürlich auch einen Firmennamen, erzählt Ali Al-Hakim.
Boreal Light heißt Polarlicht und unsere Idee war, dass wir Windturbinen produzieren.
Doch bald änderte sich ihre Geschäftsidee, da die Preise für Solarpaneele mittlerweile weltweit stark gesunken waren, waren ihre kleinen Windturbinen, die sie für ländliche Regionen in Afrika konzipiert hatten, nicht mehr wirtschaftlich. Bei ihren Besuchen vor Ort aber stießen sie auf ein ganz anderes Problem, erinnert sich Ali Al-Hakim.
Diese Orte, die wir besucht hatten, überall wo es kein Strom war, war auch kein Wasser. Und den Stromverbrauch konnte man mit einem Solarpanel einfach lösen, aber für ein Wasserproblem, damals gab es keine richtige Lösung.
Besonders in ostafrikanischen Ländern gibt es zwar fast überall Brunnen, die aber sind meist so versalzen, dass das Wasser nicht trinkbar ist. Was dort gebraucht wird, wären solarbetriebene Entsalzungsanlagen.
Ich habe dann Marktrecherche gemacht, was eine Entsalzungsanlage, eine solarbetriebene, ob es die gibt, was sie kostet. Und ich habe gemerkt, das ist eine Marktlücke, die gibt es nicht. Gleichzeitig ist aber der Bedarf sehr, sehr groß.
Ali Al-Hakim hat eine bewegte Biografie. 1995 kam er mit seinen Eltern als Flüchtling aus dem Irak nach Deutschland. Da war er 10. Später studierte er Maschinenbau. Durch Zufall lernte er den Iraner Hamid Beheshti kennen, der nach Berlin gekommen war, um seine Doktorarbeit im Bereich erneuerbare Energien zu schreiben. Bald entstand die Idee einer gemeinsamen Firma. Während Ali Al-Hakim sich um die technischen Belange kümmert, ist Hamid Beheshti für die wirtschaftliche Seite verantwortlich, und das sei in ihrem Geschäftsmodell der fehlende Baustein gewesen, erklärt Hamid Beheshti.
Why it didn't happen is finding the answer on the business side, not on the technology side.
Die Antwort, warum das bisher nicht funktioniert hat, ist der ökonomische Teil, nicht die Technik. Eine Maschine, die einfach zu handhaben ist, ist das eine. Aber dann ein Geschäftsmodell zu entwickeln, das sich selbst trägt mit Leuten vor Ort, das fehlte.
This was the missing point.
Entsalzungsanlagen und Wasseraufbereitungsanlagen gibt es in Afrika längst auch in kleinen Dörfern. Aber wohin sie kamen, nirgendwo funktionierten die Anlagen, erzählt Ali Al-Hakim.
Wir haben selbst Anlagen gesehen, wo zum Beispiel nur ein Riss in der Leitung da war. Aber die Leute vor Ort konnten es nicht reparieren.
Solche Anlagen waren dann oft reif für den Schrott. Hightech konnte das Problem nicht lösen. Die beiden Geschäftspartner entschieden sich für einen anderen Weg, und vor allem, sie sahen sich vor Ort an, was gebraucht wurde, erzählt Hamid Beheshti.
When we wanted to design this machine, I went to the villages in Africa.
Bevor wir die Maschine entwickelten, reiste ich in diese afrikanischen Dörfer. Und nicht nur ich alleine, sondern zusammen mit meiner Frau und meinen 3,5- und 1-jährigen Söhnen. Wir gingen zur Charité, ließen uns impfen, fuhren in diese Dörfer und übernachteten mit den Kindern in Zelten, um herauszufinden, was genau sie brauchen und wie sie es brauchen.
Practicing what do they need and how do they need it.
In der Halle in Berlin-Marienfelde stehen etliche Aufbereitungs- oder Entsalzungsanlagen, keine gleich der anderen, aber alle seien so konzipiert, dass jeder Laie sie ohne allzu großes technisches Wissen reparieren könne, betont Ali Al-Hakim. Als Anschauungsobjekt dient eine Anlage, die bald in den Jemen geschickt wird.
Also zum Beispiel hier sehen Sie, dass man diese Verrohrungen, die sind aus Schläuchen mit Schlauchschellen. Diese Schlauchschellen, die können Sie überall auf der Welt bekommen. Diese Hähne, die sind zum Beispiel Wasserhähne, können Sie in jedem Sanitärshop bekommen. Genauso wie diese Durchflussmessgeräte. Andere Firmen benutzen dafür zum Beispiel elektrische Geräte. Wenn die kaputt gehen sollten, die können Sie nirgendwo ersetzen.
Momentan werden 10 bis 15 Anlagen pro Monat gefertigt. Auch in Südamerika und Südostasien sehen die Gründer für ihre Anlagen großen Bedarf. Und dann gibt es auch noch ganz andere Ideen, sagt Ali Al-Hakim.
Wenn Sie zum Beispiel in Somalia sind, da sehen Sie keinen einzigen Baum mehr stehen bis zum Horizont. Die Idee ist, dass wir diesen Wasserstoff verwenden, zusammen mit einem Wasserstoffbrenner, damit die Menschen quasi durch Wasser kochen.
Solarbetriebene Wasserstoffanlagen, das ist das nächste Projekt von Boreal Light.
Ein Firmenporträt war das von Dieter Wulff. Nach Einschätzung der Bundesregierung wird die deutsche Wirtschaft den starken Einbruch des vorigen Jahres in diesem Jahr nicht wettmachen. Mehr dazu in den Wirtschaftsnachrichten mit Jessica Sturmberg.
Für das laufende Jahr senkt das Bundeswirtschaftsministerium in seinem Jahreswirtschaftsbericht, der kommende Woche vorgestellt wird, die Wachstumserwartung voraussichtlich auf 3%. Das berichten verschiedene Medien vorab. Bislang ging die Regierung von einem Plus um 4,4% aus. Im vorigen Jahr war die Wirtschaft um 5% eingebrochen. NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart von der FDP hat in seiner Funktion als Sprachrohr für die Länder den Bund aufgefordert, bei neuen Corona-Hilfen für Unternehmen nachzubessern. Die Abschlagszahlung sollte bis zu 150.000 Euro pro Monat betragen und nicht nur 100.000 wie bisher vorgesehen, sagte der Vorsitzende der Wirtschaftsministerkonferenz. Er begründete dies damit, dass es mit der Auszahlung der kompletten Förderung noch lange dauern werde. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD will für Sozialleistungen wie Hartz IV einen Aufschlag wegen der Corona-Pandemie durchsetzen. Er stellte zudem staatliche Unterstützung bei der Beschaffung von medizinischen Schutzmasken in Aussicht.
Der Schutz von Corona darf keine Frage des Geldbeutels sein. Deshalb ist es richtig und notwendig, jetzt zügig einen Zuschuss für Corona-bedingte Belastungen für Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung in den verschiedenen Grundsicherungssystemen zur Verfügung zu stellen.
Der Vorstoß muss noch in der Koalition abgestimmt werden. Deutschland war jahrelang Spitzenreiter bei den Exporten von Waren und Dienstleistungen, also beim Leistungsbilanzüberschuss. Jetzt hat China überholt, wie das Münchner IFO-Institut mitteilte. Die chinesischen Exporteure profitierten besonders von der Nachfrage nach elektronischen Geräten, die im Homeoffice vermehrt benötigt werden. Außerdem stieg der chinesische Export von Mund-Nasen-Masken. In der Corona-Krise ist in Europa weniger Falschgeld in Umlauf gekommen. 460.000 gefälschte Scheine zogen Polizei, Handel und Banken im vergangenen Jahr aus dem Verkehr. Das ist ein Rekordtief und fast 18% weniger als ein Jahr zuvor. Die Schadenssumme betrug 21,5 Millionen Euro im Euroraum, wie die EZB mitteilte. Der Rückgang hängt auch mit dem veränderten Konsumverhalten in der Corona-Pandemie zusammen, wie das zuständige Vorstandsmitglied der Bundesbank Johannes Beermann erklärte.
Es gab auch weniger Gelegenheiten, gerade Bargeld auszugeben, etwa in Restaurants oder auf den Jahrmärkten, auf den Volksfesten oder auf den Weihnachtsmärkten, also klassische Bereiche, wo Fälscher schon mal versuchen, die falschen Kopien zu platzieren.
Johannes Beermann von der Deutschen Bundesbank, das waren die Wirtschaftsnachrichten mit Jessica Sturmberg. Jetzt kommt noch die Wirtschaftspresseschau, darum geht es um die ersten Beschlüsse von Joe Biden als US-Präsident.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung wertet die Rückkehr der USA zum Pariser Klimaabkommen zunächst als symbolischen Akt. Noch ist nicht klar, mit welchen CO2-Reduktionszusagen Präsident Biden das Comeback unterfüttern will. Konkret ist hingegen der von ihm verfügte Stopp der hochumstrittenen Keystone-Ölpipeline. Zugleich arbeiten in den USA zahlreiche Unternehmen und Wissenschaftler an alternativen Energien, etwa an einer neuen Generation Kernkraftwerke. Offenkundig ist der Kontrast zu Deutschland. Unter Kohlefreund Trump sah Amerika uralt aus. Im Vergleich zu Bidens Klimaschutzplänen wirkt Deutschland plötzlich rückständig. Am Ende, meint das Handelsblatt, werde Bidens Erfolg aber davon abhängen, ob die USA ihre Wirtschaftskraft wiedererlangen und sich gegen noch unbekannte Krisen wappnen können. Deshalb besteht seine wichtigste Mission der nächsten Wochen darin, ein 2-Billionen-Dollar-Paket durch den Kongress zu bekommen. Diese geplanten Corona-Hilfen sind mehr als doppelt so teuer wie Obamas Hilfspaket in der Finanz- und Bankenkrise. Ganz ohne Unterstützung der Republikaner wird Biden seine Großvorhaben nicht umsetzen können. Mehr als 150 Millionen Kinder müssen nach Schätzungen der Internationalen Arbeitsorganisation weltweit arbeiten. Es gibt sie überall in jenen Gesellschaften, die zu den Verlierern des Weltwirtschaftssystems gehören, schreibt die Süddeutsche Zeitung. Die Pandemie hat die Lage verschärft. Bloße Empörung hilft da wenig. Staaten rund um den Globus sind gefordert, Kindern Bildung zu ermöglichen und Kinderarbeit zu bekämpfen. Dazu braucht es Gesetze für Lieferketten, die menschenrechtliche Mindeststandards festlegen. Und wer gegen Kinderarbeit ist, darf kein 5-Euro-T-Shirt kaufen, obwohl er sich faire Preise leisten könnte.
Das war unsere Wirtschaftspresseschau und das war Wirtschaft am Mittag für heute. Danke fürs Zuhören, sagt Silke Hane. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag und dann später auch ein schönes Wochenende. Tschüss.